ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp einen Monat nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel hat das Land einen Vergeltungsschlag ausgeführt. Er fiel allerdings weniger schwer aus als befürchtet. In der vergangenen Nacht hatten israelische Kampfflugzeuge mehrere Ziele im Iran angegriffen, nicht aber die für das Regime so wichtigen Atomanlagen oder Ölproduktionsstätten. Die Regierung in Teheran meldete begrenzte Schäden und kündigte eine Reaktion an.
Kampfjets starten in der Nacht in Israel. Beginn der Militäroperation Tage der Umkehr. Dann sind in Teheran und zwei iranischen Provinzen Explosionen zu hören. In drei Wellen greifen die Israelis an. Ziele? Offenbar Raketenfabriken, Flugabwehrstellungen und ein Forschungszentrum. Aber keine Atom- oder Ölanlagen. Am Tag werden die Schäden sichtbar. In Teheran kehrt heute nur langsam der Alltag zurück. Den Menschen steckt der Schrecken der Nacht immer noch in den Gliedern. Die Angriffe waren ziemlich schlimm, aber wir waren darauf vorbereitet. Wir haben sie abgewehrt. Das tut mir alles so leid. Ich weiß nicht, ob letzte Nacht jemand getötet worden ist, wie groß der Schaden ist. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Weißt du, was Krieg ist? Das ist wie ein Krebsgeschwür. Entweder es kann geheilt werden oder es führt zum Ende. Im iranischen Staatsfernsehen wird der Angriff heruntergespielt. Man berichtet von 4 getöteten Soldaten und geringen Schäden und meldet, dass man den Angriff erfolgreich abgewehrt habe. Der israelische Premierminister Netanyahu und hohe Militärs verfolgen die Operation in der Nacht in einem Bunker in Tel Aviv. Es ist die Vergeltung für den massiven iranischen Raketenangriff vom 1. Oktober mit rund 200 ballistischen Raketen. Israel warnt jetzt den Iran vor Gegenangriffen. Die israelische Armee hat ihren Auftrag erfüllt. Wenn die iranische Regierung den Fehler macht, eine neue Eskalation zu suchen, werden wir gezwungen sein, zu reagieren.
We will be obligated to respond.
In Teheran haben sie die Bilder der in den letzten Monaten getöteten Anführer von Hamas, Hisbollah und den iranischen Revolutionsgarden aufgehängt. Wie, ob und wann auf den heutigen Angriff reagiert wird, ist unklar. Das iranische Außenministerium kündigt so wörtlich eine Reaktion an.
Björn Dahke in Tel Aviv, das war nun also der erwartete Gegenschlag. Wie wird die Aktion in Israel bewertet?
Die israelische Armee gibt sich große Mühe, diese Militäraktion als Erfolg zu verkaufen, als besondere Antwort auf die Aggressionen des Irans. Wenn man die Menschen hier im Land fragt, fällt das unterschiedlich aus. Die Bewertung, die einen, die sagen, richtig so, gerecht so. Und andere, die sagen, der Iran hätte eigentlich einen viel höheren Preis zahlen müssen. Zum Beispiel Oppositionsführer Lapid, der wirft Ministerpräsident Netanyahu vor, zu schwach auf die Aggressionen des Irans geantwortet zu haben. Und das sind auch Stimmen, die man hier auf den Straßen in Tel Aviv zum Beispiel hört. Da sagen die Menschen, Israel muss stark sein, so stark, dass die Feinde sich nicht wieder trauen, dieses Land anzugreifen.
Rechnet Israel denn jetzt mit einem neuen Angriff aus dem Iran?
Also die ersten Äußerungen aus Teheran, die klingen ja nicht so nach der neuen großen Eskalation, aber ganz sicher kann man sich da nicht sein. Das israelische Militär betont, man sei auf alles vorbereitet, offensiv wie defensiv. Also wir müssen die nächsten Tage abwarten. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der Iran nicht direkt auf diesen Gegenangriff antwortet, sondern antworten lässt über seine Verbündeten. Vor allen Dingen die Hisbollah im Libanon. Wir haben heute schon erlebt, mehr als 200 Raketen von der Hisbollah auf den Norden Israels abgefeuert. Das scheint auch so weiterzugehen und es ist gut möglich, dass die Hisbollah bald nicht mehr nur auf den Norden Israels zielt, sondern dann auch wieder hier auf den Großraum Tel Aviv.
Danke, Björn Dahke in Tel Aviv. Die Bundesregierung rief nach dem Vergeltungsschlag zur Zurückhaltung auf. Kanzler Scholz erklärte, es dürfe nicht immer weitergehen mit massiven Reaktionen. Israel habe versucht, Personenschäden gering zu halten. Ein Krisenstab im Auswärtigen Amt beobachtet die Lage. Aufrufe zur Deeskalation kamen auch von den USA, aus Großbritannien und Frankreich. Länder aus der arabischen Welt wie Katar und Saudi-Arabien verurteilten den israelischen Angriff. Bei der Parlamentswahl in Georgien liegt nach dem aktuellen Auszählungsstand die Regierungspartei vorn. Das Ergebnis gilt als richtungsweisend für den künftigen Kurs des Landes. Georgien ist seit 1991 unabhängig von der Sowjetunion. Seit 2012 regiert die Partei Georgischer Traum. Sie tritt für eine stärkere Zusammenarbeit mit Russland ein. Dagegen steht die Opposition für eine Annäherung an die EU. Georgien hat 2022 einen Beitrittsantrag auf eine EU-Mitgliedschaft gestellt. Die Gespräche darüber liegen aber derzeit auf Eis, weil die Regierung verschiedene umstrittene Gesetze durchgesetzt hat.
Bezina Ivanishvili, der Gründer und starke Mann der georgischen Regierungspartei Georgischer Traum, heute bei der Stimmabgabe in Tiflis. Der milliardenschwere Oligarch ist zugleich der Architekt der Hinwendung zu Russland und derjenige, der durch eine autokratische Politik mehr und mehr zum Verhinderer eines EU-Beitritts geworden ist. An der Wahlurne scharfe Töne gegen die Allianz aus vier Oppositionsblöcken. Sie wählen entweder diese Regierung, die sich gut um das Land und seine Menschen kümmert, oder sie wählen ausländische Spione und Agenten, die nur ausländische Befehle ausführen. Die Vorsitzende der stärksten Oppositionspartei, hier auf Krankenhausbesuch bei einem Parteifreund. Er sei Opfer eines Prügeltrupps geworden, weil er im Wahllokal Unregelmäßigkeiten festgestellt habe. Die Parteivorsitzende erhebt schwere Vorwürfe. Wir sagen der Regierung, das georgische Volk hat keine Angst vor körperlicher Gewalt. Sie versuchen, die Wahlen zu fälschen durch Gewalt oder das Vollstopfen von Wahlurnen. Dennoch das gab es offenbar. Eine Wahlurne, die, so die Opposition, mit Wahlzetteln für die Regierungspartei, den georgischen Traum, vollgestopft wurde. Der sagt, die Opposition wolle die Partei mit der Aktion nur diskreditieren. Georgiens Präsidentin hatte bei ihrer Stimmabgabe am Morgen versucht, Optimismus zu verbreiten. Am Abend werden wir alle Gewinner sein. Es wird keine Verlierer geben.
Morgen früh soll das Ergebnis feststehen. Die Nachwahlumfragen zeigen kein eindeutiges Ergebnis. Beide Seiten reklamieren den Sieg für sich. Das Land ist tief gespalten. Sollte der Verlierer seine Niederlage nicht anerkennen oder sollte dem Gewinner massive Wahlfälschung nachgewiesen werden, drohen dem Land unruhige Wochen.
In der Ukraine sind mindestens 7 Menschen durch russische Luftangriffe getötet worden, das berichten örtliche Behörden. In der Stadt Dnipro wurde eine Wohngegend von einer Rakete getroffen. Dabei sollen 4 Erwachsene und ein Kind ums Leben gekommen sein. Bei Angriffen auf Kiew und die umliegende Region wurden 2 weitere Menschen getötet. Unter ihnen eine Jugendliche, die bei einem russischen Drohnenangriff starb. In Thüringen sind die Gespräche zwischen CDU, SPD und BSW über eine Regierungsbildung ins Stocken geraten. Grund seien geplante Formulierungen zur Außenpolitik, die in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden sollen, berichten mehrere Medien. Die BSW-Bundesvorsitzende Wagenknecht lehne einen gemeinsamen Vorschlag ab und bestehe auf Maximalpositionen zum Ukraine-Krieg und zur Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Die seien für SPD und CDU aber nicht akzeptabel. Gestern hatte die SPD in Sachsen die laufenden Sondierungen mit BSW und CDU ausgesetzt. Unionskanzlerkandidat Merz will an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter von derzeit 67 Jahren festhalten. Das sagte Merz beim sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Halle an der Saale. Zuvor hatte der Unionsnachwuchs massive Änderungen in der Rentenpolitik gefordert. Im Falle eines Wahlsiegs will Merz allerdings Anreize für einen früheren Renteneintritt abschaffen. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig gegen Freiburg 3:1 gewonnen. Damit bleiben die Sachsen auch am 8. Spieltag ungeschlagen.
Zumindest für einen nach Tabellenführer. Die Freude der Leipziger ekstatisch, denn der Weg dorthin steinig. 15. Minute, Freiburgs Grifo auf Doan. Der Japaner schon mit seinem 10. Tor im Kalenderjahr. Leipzigs Torwart Gulacsi nach 510 Minuten mal wieder überwunden. 47. Minute, Leipzigs Orban hält den Fuß in den Ball von Henrichs, der Ausgleich. Innenverteidiger Orban ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga, zeigt das auch im gegnerischen Strafraum. Nur 11 Minuten später dreht RB das Spiel. Openda bedient Gertreuder, der niederländische Nationalspieler mit seinem ersten Bundesligator. Freiburg mit starker erster Hälfte, Leipzig dominiert die zweite. 11 Minuten vor Ende. Silver schickt Openda. Leipzigs Top-Torjäger erzielt sein 5. Saisontor. RB springt durch das 3:1 an die Tabellenspitze, die Bayern München morgen in Bochum zurückerobern kann.
Betretene Gesichter bei Borussia Dortmund nach der 1:2 Auswärtspleite beim FC Augsburg. Dabei hat die Partie extrem positiv begonnen für den BVB. Bereits nach 4 Minuten das 1:0 für die Gäste. Daniel Mahlen nach wunderbarer Vorarbeit von Guirassy. Dazu hat Dortmund teilweise über 70% Ballbesitz. Was fehlt, ist ein weiteres Tor. Das wiederum erzielen die Augsburger Mitte der ersten Halbzeit nach einer bemerkenswerten Einzelaktion von Alexis Claude Maurice. Im 3. Saisonspiel die 3. Torbeteiligung für den Franzosen. Augsburg präsentiert sich lauf- und zweikampfstark, was der Borussen-Chefetage schwer zu schaffen macht. Denn in der 2. Halbzeit kommt es für den Champions-League-Teilnehmer noch schlimmer. Augsburg erzielt zunächst das 2:1, erneut durch Claude Maurice, was trotz aller Bemühungen der Gäste am Ende auch Bestand hat. Zudem verlieren die Dortmunder noch den 18-jährigen Kabar nach einer gelb-roten Karte. An diesem für sie gebrauchten Nachmittag.
Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli, Wolfsburg 0:0, Stuttgart Kiel 2:1. Im Spiel Bremen gegen Leverkusen steht es kurz vor Schluss 1:2. Gestern trennten sich Mainz und Mönchengladbach 1:1. Morgen dann hat Bochum München zu Gast, Union Berlin empfängt Frankfurt und Heidenheim trifft auf Hoffenheim. Die Tabelle: Leipzig vorerst auf Platz 1, dahinter München und Freiburg, Dortmund ist 7. Augsburg verbessert sich auf Platz 11 in der Abstiegszone, St. Pauli, Kiel und Bochum.
Weltcup-Auftakt in den alpinen Skiwinter. Federica Brignone gewinnt den Riesenslalom von Sölden. Die Italienerin erwischt im 2. Durchgang einen Traumlauf, fährt von Platz 3 zum Sieg und lässt auch Michaela Schifrin keine Chance. Die Weltcup-Rekordsiegerin aus den USA muss sich mit Platz 5 begnügen. Zweite wird die Neuseeländerin Alice Robinson. Überraschend gut auch Lena Dürr vom Deutschen Skiverband. Die Slalom-Spezialistin zählt als 10. zumindest heute auch im Riesenslalom zur Weltspitze.
Auch wenn die Temperaturen zurzeit mild sind, der Sommer ist zu Ende und heute Nacht endet auch die Sommerzeit. Um 3 Uhr in der Früh werden die Uhren auf 2 zurückgestellt. In der EU wird schon länger darüber diskutiert, die Zeitumstellung abzuschaffen. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Die Gelegenheit, einmal ganz grundsätzlich über die Zeit nachzudenken.
Es ist wieder soweit, die Uhren werden umgestellt. Und wieder wird darüber diskutiert. Aber was ist das überhaupt, Zeit? Warum vergeht sie gefühlt langsamer, wenn die eigene Mannschaft kurz vor Schluss 1:0 führt?
Pfeif ab jetzt!
Aber rasend schnell, wenn sie noch ein Tor braucht. Warum dauert eine Minute beim Warten auf den Zug ewig, aber rauscht vorbei, wenn er schon da ist?
Wenn ich so richtig am Stöbern bin und mir alles ganz genau angucke und dann ist plötzlich eine Stunde vorbei und ich denke so, oh nein.
Ich weiß, dass sie langsamer vergeht, wenn man irgendwie in der Schlange auf der Toilette wartet, beispielsweise.
Joachim Haß forscht in Heidelberg zum Zeitempfinden. Etwa indem er Probanden Fotos unterschiedlich lange zeigt und sie die Zeit schätzen lässt. Denn je höher die Taktung der Eindrücke im Gehirn, desto kürzer das Zeitempfinden.
Es kommt darauf an, ob ich gerade sehr genau hinschauen muss, sehr viel takten muss, sehr schnell takten muss, auch auf Veränderungen genau achten muss, weil ich zum Beispiel sonst gegen den Pfosten renne. Oder wenn ich sitze und warte, da passiert nichts, dann kann die Zeit auch eben langsamer vergehen.
Das Gehirn passt sich an im Sekundentakt. Viele kleine Zeitumstellungen quasi jeden Tag.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. Oktober.
Das Nordmeer tief lenkt feuchte und kühlere Luft in den Norden. Im Osten und Süden bleibt es weiter sehr mild. Heute Nacht machen sich in den Niederungen wieder Nebel und Hochnebel breit. Später ziehen von der Nordsee und den Benelux-Ländern dichte Wolken auf, die morgen im Westen und Norden zuweilen Regen bringen. Sonst nach teilweise zähem Nebel oft Sonnenschein. Mancherorts bleibt es aber auch trüb. In der Nacht kühlt es ab auf 14 bis stellenweise 4 Grad. Morgen im Dauergrau rund 13, bei längerem Sonnenschein bis zu 20 Grad. Am Montag in der Südhälfte häufig Nebel, danach meist freundlich. In der Mitte etwas Nieselregen, nach Norden hin dicht bewölkt und öfter nass. Auch Dienstag und Mittwoch teils bewölkt oder neblig trüb mit etwas Regen, teils aber auch Sonnenschein.
Um 23.15 Uhr erwarten Sie in den Tagesthemen mit Julia Niharika-Sen die ersten Ergebnisse der Richtungswahl in Georgien. Und wir fragen, warum die israelischen Angriffe auf den Iran auch als Zeichen der Deeskalation gewertet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.